Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Stefanie Gädecke und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak.
Wieder einmal herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel. In der letzten Sendung haben wir uns mit den Unterschieden zwischen den Gerechten und den Gottlosen befasst. Und in dieser Sendung werden wir diese Untersuchung fortsetzen. Wir haben bereits erfahren, dass die Gerechten Frieden im Herzen haben, während die Gottlosen Gott den Rücken zugekehrt haben und sich für ein sündiges Leben entschieden haben. In Kapitel 57 des Jesaja-Buches geht es um den Götzendienst im Volk Gottes. Was sich wie ein Widerspruch in sich selbst anhört, ist leider bittere Realität. Unter den Israeliten gibt es Menschen, die sich von dem Gott Israels abgewandt haben und anderen Göttern dienen. Der Prophet Jesaja trifft deshalb eine deutliche Unterscheidung. Die dem Gott Israels treu bleiben, bezeichnet er als Gerechte, die anderen als Gottlose. Auf die ersten Verse von Kapitel 57 bin ich bereits in der letzten Sendung eingegangen. Nun geht es weiter mit Vers 6. Hier beschreibt Jesaja das Leben der Gottlosen und geht danach auf die Konsequenzen eines gerechten und eines gottlosen Lebens ein. Vers 6 lautet: Bei den glatten Steinen im Tal ist dein Teil, sie sind dein Los. Ihnen hast du dein Trankopfer ausgeschüttet, hast du Speisopfer geopfert. Deshalb kann ich mein Urteil nicht ändern. Wie es scheint, gibt es gottlose Menschen, die sogar die glatten Steine im Tal verehren, die einst einen Riesen erschlagen haben. Sie beten alles an, außer den lebendigen und wahren Gott. Ich lese Vers 7. Du machtest dein Lager auf hohem, erhabenem Berg und gingst dort hinauf zu opfern. Nun macht die Götzenanbetung, die mit den Wäldern auf den Berggipfeln in Verbindung gebracht wird, den Szenen der abscheulichsten Sittenlosigkeit Platz. Es ist ein Bild der letzten Tage. Ich lese Vers 8. Und hinter die Tür und den Pfosten setztest du dein Denkzeichen, denn du hast dich von mir abgewandt und aufgedeckt dein Lager, es bestiegen und weit gemacht. Du hast dich mit ihnen verbunden, liebtest ihr Lager und buhltest mit ihnen. Oftmals habe ich den Eindruck, in der Vergangenheit wurden Sünden im Geheimen begangen, doch heute werden sie häufig ganz offen gelebt und gezeigt. Einmal hat mich jemand gefragt: Denken Sie nicht, dass es damals genauso viele Sünden gab wie heute? Tatsächlich vermute ich, dass es damals genauso viele Sünden gab, aber sie wurden oft im Geheimen begangen. Die Menschen schämten sich häufig ihrer Sünden, aber heute ist das nicht mehr der Fall. Und worüber man vor einigen Jahren noch nicht einmal zu flüstern wagte, das wird heute ganz offen getan. Die Sünde ist zu einem Lebensstil geworden. Es gibt keinen hohen Standard mehr. Der Weizen und das Unkraut wachsen nebeneinander, genauso wie es der Herr Jesus vorhergesagt hat. Bei Jesaja wird der Unterschied zwischen den Rechtschaffenen und den Gottlosen deutlich hervorgehoben. Im zweiten Abschnitt von Kapitel 57 spricht Jesaja vom Trost der Rechtschaffenen. Ich lese Vers 15. Denn so spricht der Hohe und Erhabene, der ewig wohnt, dessen Name heilig ist. Ich wohne in der Höhe und im Heiligtum und bei denen, die zerschlagenen und demütigen Geistes sind, auf dass ich erquicke den Geist der Gedemütigten und das Herz der Zerschlagenen. Gott tröstet sein Volk, weil er ist, wer er ist, der Hohe und Erhabene. Er ist der Gott der Ewigkeit. Die Menschen sind so kraftlos, dass sie nur 70 bis 80 Jahre alt werden. Sie halten nicht sehr lange auf der Erde durch. Der ewige Gott verspricht jenen, die nicht auf sich selbst vertrauen, dass sie auf ihn, auf Gott vertrauen können. Und er bedeckt sie, wie eine Glucke ihren Nachwuchs mit ihren Flügeln bedeckt. Was für ein Frieden und für eine Sicherheit jene haben, die zu Gott gehören. Dieser Vers geht über die Gegenwart hinaus bis zu der Zeit des großen Leides. Es geht hier um das Ende des Zeitalters. Ich lese Vers 16. Denn ich will nicht immer da hadern und nicht ewiglich zürnen, sonst würde ihr Geist vor mir verschmachten und der Lebensodem, den ich geschaffen habe. Er ist der ewige Gott, doch er wird nicht immer wegen der Sünde zornig sein, denn die Sünde wird beseitigt werden. Ich lese Vers 17. Ich war zornig über die Sünde ihrer Habgier und schlug sie, verbarg mich und zürnte, aber sie gingen treulos die Wege ihres Herzens. Gott erklärt hier, warum er die Gottlosen bestraft. Die Gottlosen haben Begehren und rebellieren gegen Gott. Jede intelligente Person weiß, dass ein heiliger Gott die Rebellion eines Tages beenden wird. Jeder mit einem rebellischen und stolzen Herzen wird bestraft werden. Ich lese Vers 18. Ihre Wege habe ich gesehen, aber ich will sie heilen und sie leiten und ihnen wieder Trost geben. Wer die Gottlosigkeit in seinem Leben aufgibt, der wird von ihm geheilt und gerettet werden. Den Rechtschaffenen gegenüber ist Gott gerecht. Ich lese den Rest von Vers 18 sowie Vers 19. Und denen, die da Leid tragen, will ich Frucht der Lippen schaffen. Friede, Friede denen in der Ferne und denen in der Nähe, spricht der Herr, ich will sie heilen. Gott allein kann Frieden im Herzen des Sünders schaffen. Jede dieser drei Unterteilungen beginnen an der Stelle, wo Gott, wie in Jesaja 48, Vers 22 sagte, aber die Gottlosen, spricht der Herr, haben keinen Frieden. Meiner Meinung nach ist das relativ offensichtlich. Die Geschichte der Menschheit ist voller Kriege und andauernder Konflikte. Das gilt nicht nur für ganze Völker, sondern auch für einzelne Menschen, obwohl es dann Wettstreit genannt wird. Man findet diese Wettbewerbe in der Geschäftswelt, in den zwischenmenschlichen Beziehungen und im Glauben. Man kann in fast jeder Stadt Konflikte finden, in jedem Dorf und auch in sehr vielen Familien. Gott sagte, dass es keinen Frieden für die Gottlosen gibt. Das menschliche Herz kann nur in Gott Frieden finden. Bis jetzt hat noch niemand das Gegenteil beweisen können. Ich lese nun Vers 20. Aber die Gottlosen sind wie das ungestüme Meer, das nicht still sein kann und dessen Wellen Schlamm und Unrat auswerfen. Das ist wahrscheinlich eine der anschaulichsten Beschreibungen der Gottlosen in der Bibel. Wie das aufgewühlte und unruhige Meer kann ein Gottloser mit seiner sündigen Lebensweise keinen Frieden finden. Er lebt wie ein gejagter Krimineller, der nach Befreiung und Sicherheit sucht. Vor einigen Jahren kam ein 80-jähriger Mann auf die Polizeiwache und sagte, »Seit 50 Jahren trage ich nun einen Mord mit mir herum. Ein anderer Mann hat bereits die Strafe dafür bezahlt, aber ich bin der Schuldige, ich muss ein Geständnis ablegen.« Laut Gesetz konnte dieser Mann jedoch weder festgenommen noch bestraft werden, weil der andere Mann bereits die Strafe bezahlt hatte. Die schlimmste Strafe für diesen Mann waren wahrscheinlich die 50 Jahre mit einem schlechten Gewissen. Er hatte keinen Frieden im Herzen und im Geist. Ich lese Vers 21. Die Gottlosen haben keinen Frieden, spricht mein Gott. Wenn die heutige Welt ohne Gott Frieden haben kann, dann ist das ein Widerspruch zum Wort Gottes. Man kann jedoch dem Wort Gottes nicht widersprechen. Die Gottlosen können in der Welt keinen Frieden haben. Gott sagt, dass die Gottlosen keinen Frieden haben werden. Das ist ein Grundsatz Gottes und er ist wie das Gesetz der Schwerkraft. Es funktioniert. Wir erreichen nun Kapitel 58. Es stellt den letzten Abschnitt der Prophezeiung Jesajas dar. Die Herrlichkeit Gottes, die durch den leidenden Gottesknecht kommt. In diesem Teil geht es um die Herrlichkeit des Himmelreiches. Wenn man innerlich gottlos ist und nach außen hin den Glauben vorlebt, wird Gottes Gnade und Herrlichkeit zurückgehalten, was der Sache Christi großen Schaden zufügt. Menschen, die gläubig sind und einer Gemeinde angehören und doch wie Heiden fluchen, im Berufsleben unehrlich sind, in ihrem Umgang mit anderen sittenlos und trotzdem denken, dass sie Gottes Maßstäben gerecht werden, sind ein Hindernis für Gottes Gnade und Herrlichkeit. An dieser Stelle wird erklärt, warum die Herrlichkeit aufgehalten wird. Die Menschen waren hinsichtlich ihrer Beziehung zu Gott arrogant und zynisch. Sie prüften seine Wege und stellten sein Verhalten ihnen gegenüber in Frage. Sie verurteilten Gott und seine Methoden. Auch noch heute tun dies viele Menschen. Nach außen hin sind sie zwar gläubig, aber innerlich folgen sie ihren eigenen gottlosen Wegen. Genau der gleiche Geist wurde nach der Eroberung Babels deutlich, wodurch klar wird, dass die Menschen dort nicht durch die Gefangenschaft geheilt wurden. In Maleachi 3, in den Versen 13 und 14 steht, »Ihr redet hart gegen mich«, spricht der Herr. »Ihr aber sprecht, was reden wir gegen dich?« Ihr sagt, es ist umsonst, dass man Gott dient, und was nützt es, dass wir sein Gebot halten und in Buße einhergehen vor dem Herrn Zebaoth? Sie kritisieren also Gott, weil er sie nicht segnete, und doch wollten sie den Glauben nicht leben. Sie gingen zum Tempel und brachten Opfer dar, doch das war nicht genug. Es war eine dreiste Unverfrorenheit und Kühnheit, Gott in Frage zu stellen. So ist auch der Geist des Menschen, der seinen Glauben nach außen hin vorlebt. Sein Herz ist weit von Gott entfernt, und er befindet sich auf einem gottlosen Weg. Die Fassade der Frömmigkeit ist für den Herrn Jesus Christus ekelerregend. Der Herr hatte der Gemeinde in Laodicea verkündet, »Weil du aber lau bist und weder warm noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde.« Das ist die Haltung Jesu zu einem äußerlich gelebten und innerlich toten Glauben. Ich lese nun Vers 1 aus Kapitel 58. Rufe getrost, halte nicht an dich, erhebe deine Stimme wie eine Posaune und verkündige meinem Volk seine Abtrünnigkeit und dem Hause Jakob seine Sünden. Dem Propheten wurde geboten, eine unbeliebte Botschaft zu verkünden. Er sollte die Übertretungen und Sünden jener Menschen aufzeigen, die sich für sehr gläubig hielten. Dies wird immer zu bitterem Unmut und bissigen Schimpfworten führen. Nur wer sehr mutig ist, wird es tun. Meiner Meinung nach besteht die grundlegende Schwäche des Freiheitsdenkens auf der Kanzel darin, dass die Prediger den Menschen gefallen wollen, ohne ihnen die Wahrheit über ihre tödliche Krankheit zu sagen. Wenn man in der Medizin mit dem Körper der Menschen genauso umgehen würde, wie man im Glauben manchmal mit dem geistlichen Körper umgeht, dann würde man die Ärzte sehr schnell grober Fahrlässigkeit bezichtigen. Als mein Arzt mir erklärte, dass ich Krebs hatte, wollte ich ihn mit aller Kraft davon überzeugen, seine Diagnose noch einmal zu ändern. Der Arzt sagte zu mir, »Ich werde Ihnen genau erklären, was bei Ihnen verkehrt läuft«, und ich werde kein Blatt vor den Mund nehmen. Wenn ich das tun würde, dann würden Sie kein Vertrauen mehr zu mir haben. Gott nimmt auch kein Blatt vor den Mund, und er wollte, dass sein Diener Jesaja den Menschen erklärte, dass sie an der tödlichen Krankheit der Sünde litten, die zum Tod und der ewigen Trennung vom mächtigen Gott führt. Ich lese Vers 2. Sie suchen mich täglich und begehren meine Wege zu wissen, als wären sie ein Volk, das die Gerechtigkeit schon getan und das Recht seines Gottes nicht verlassen hätte. Sie fordern von mir Recht, sie begehren, dass Gott sich nahe. Meiner Meinung nach ist in diesem Vers auch ein Element von Gottes beißender Satire enthalten. Diese Menschen gingen regelmäßig zum Beten in den Tempel. Sie hielten sich peinlich genau an die Regeln. Sie waren sehr genau, wenn es um die Förmlichkeiten des Kultes ging. Sie gingen zum Tempel, und doch führten sie kein frommes Leben. Das stimmte damals, und es stimmt auch noch heute. Ich lese Vers 3. Warum fasten wir, und du siehst es nicht an? Warum kasteien wir unseren Leib, und du willst es nicht wissen? Siehe, an dem Tag, da ihr fastet, geht ihr doch euren Geschäften nach und bedrückt all eure Arbeiter. Solche Menschen, die in Wirklichkeit kein frommes Leben führen, beschweren sich häufig. Sie fragen sich, welchen Sinn das Fasten und die Geißelung haben, wenn Gott diese Zeichen nicht zur Kenntnis nimmt und sie für das Ritual nicht auf die Schulter klopft. Doch ihre Herzen sind zu weit von Gott entfernt. Offensichtlich hatten die Menschen dieser Zeit das Fasten zu einem wichtigen Bestandteil ihres Glaubens gemacht. Doch Gott hatte ihnen nicht in erster Linie Fastentage gegeben, er hatte ihnen vielmehr Feiertage gegeben. Es stimmt, sie sollten ihre Seele am Tag der Buße plagen, und in Zeiten der Sünde sollten sie fasten. Das Fasten war ein Ausdruck der Seele, doch sie hatten es zu einer Praxis gemacht, die ihr Selbstgefühl und ihren Stolz nährte. Sie rühmten sich ihres Fastens. Das Fasten sollte jedoch eine private Angelegenheit zwischen dem Menschen und Gott sein, keine öffentliche Show. Der Herr tadelte sie, wenn sie das Fasten missbrauchten. Jesus hat gesagt, wenn ihr fastet, sollt ihr nicht sauer dreinsehen wie die Heuchler, denn sie verstellen ihr Gesicht, um sich vor den Leuten zu zeigen mit ihrem Fasten. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Sie sollten also nichts von Gott erwarten, denn ihre Beziehung zu Gott sollte nicht der Grund ihres Fastens sein. Jesus sagte zu seinen Nachfolgern, wenn du aber fastest, so salbe dein Haupt und wasche dein Gesicht, damit du dich nicht vor den Leuten zeigst mit deinem Fasten, sondern vor deinem Vater, der im Verborgenen ist, und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir's vergelten. Der wirkliche Glaube ist eine persönliche Beziehung mit Christus, und diese ist so geheim und privat, wie man es sich nur vorstellen kann. Schließlich läuft man auch nicht umher und erzählt anderen von der intimen Beziehung zu seiner Frau oder zu seinem Mann. Wer eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus hat, sollte dies als ein wertvolles Geheimnis betrachten. Man ist sein Zeuge, doch man spricht nicht über die intimen Momente mit ihm. Man sollte sich nie seines Glaubens, einer Zeremonie oder eines bestimmten Rituals rühmen. Gott sagen solche Dinge nur etwas, wenn sie das widerspiegeln, was wirklich in unserem Herzen ist. Statt Rituale zu erfüllen, weil sie da sind, wird vielmehr die Realität gebraucht. Meiner Meinung nach stellten viele Menschen dieser Zeit die Botschaft Jesajas in Frage. Wahrscheinlich sagten sie, Jesaja, ich verstehe absolut nicht, wovon du sprichst. Du kritisierst diese sehr frommen Menschen, die regelmäßig zum Tempel gehen und ihre Opfer darbringen. Doch Gott weiß, wie es wirklich in den Herzen dieser Personen aussieht. Ihr Glaube war oberflächlich. Sie hatten keine wirkliche Beziehung zu Gott. Das Schlüsselwort dieser Sendung hätte Wirklichkeit oder Aufrichtigkeit lauten können. Denn Gott will, dass wir ihn als den engsten Vertrauten betrachten, den man nur haben kann. Und dass wir uns ihm auch dementsprechend zeigen, voller Vertrauen und ohne Hemmungen. Ganz so, als würde man mit einem sehr vertrauten und engen Freund sprechen. Gott ist kein weit entfernter Bekannter, dem man mit Vorsicht begegnen muss. Er will nicht, dass wir im Gespräch mit ihm eine Maske aufsetzen, um einen positiven Eindruck bei ihm zu hinterlassen. Gott weiß in jedem Fall, wie es wirklich in unserem Herzen aussieht. Doch erst, wenn wir ihm wirklich zeigen, wer wir sind, kann auch er sich wirklich in unserem Leben zeigen und uns helfen. Zeigen wir uns Gott, wie wir wirklich sind, denn er ist derjenige, dem man voll vertrauen kann. Damit möchte ich mich für heute von Ihnen verabschieden. Seien Sie Gott befohlen und bis zum nächsten Mal.